alleine, ohne Erfahrung, würde ich tatsächlich abraten, in eine Höhle reinzugehen. Eben dadurch, dass die Systeme auch ziemlich verzwickt sind und man eventuell halt nicht mehr herauskommt, ja. Oder den Ausgang nicht mehr findet, falls der nicht markiert ist.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.
Folge 79. Die Profis im Dunkeln. Wie man Höhlenretter ausbildet. Mit Landesbeauftragten Thomas Berke.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast zu haben, nämlich Thomas Berke. Thomas Berke hat eine ganz großartige Aufgabe, nämlich er ist Landesbeauftragter für Höhlenrettung der Bergwacht Bayern, verantwortet als solcher eben die Ausbildung, die Prüfung neuer Höhlenretter, plant sehr viel auch Material, Strukturen, koordiniert insgesamt 6 Regionen und vertritt die Bergwacht Bayern auch international. Herzlich willkommen, Herr Berke. Servus. Herr Berke, vielleicht vorab zuerst, ich freue mich sehr, dass Sie heute so früh für uns am Einsatz sind, denn Sie hatten eine lange Nacht. Sie sind spontan für einen Kollegen eingesprungen in der Nacht als Retter, Rettungshelfer. Was haben Sie konkret gemacht und wie war die Nacht?
Nach den neuen Schneereignissen mit 15 cm über Nacht, natürlich war das eine eher unruhige Nacht. Ich war nebenamtlich am Rettungsdienst als Rettungssanitäter. Genau, und da bin ich. Ja, 12-Stunden-Schichten.
12-Stunden-Schicht, was war besonders los heute Nacht?
Ziemlich viele Verkehrsunfälle, bedingt durch die Schnee auf der Straße oder auch gestürzte Leute durch die Glätte.
Und ging alles halbwegs glimpflich aus oder war da auch
ja,
was?
Ja, keine schweren Verletzungen, alles, sage ich mal, im Normalbereich.
Kommen wir zu Ihrer Aufgabe als Landesbeauftragter für Höhlenrettung in Bayern. Was umfasst diese Aufgabe genau?
Ziemlich viel. Also, wie Sie schon bereits gesagt haben, ich bin für die Bergwacht Bayern Landesbeauftragter in der Thematik Höhlenrettung. Ich koordiniere alle Höhlenrettungswachen, die wo es gibt, kleine Ausbildungen, also Ausbildungen überregional. Betreue auch das Thema, was Materialbeschaffung betrifft, was wird neu mit hinzugenommen, was soll geändert werden. Natürlich auch die Vertretung in der Thematik Höhlenrettung für die Bergwacht Bayern, wenn es jetzt irgendwo Vorträge gibt oder irgendwelche europäischen oder deutschlandweiten Treffen in dieser Thematik gibt, bin ich da für die Bergwacht Bayern Ansprechpartner und Vertreter.
Was muss jemand überhaupt mitbringen, um Höhlenretter zu werden?
Als Höhlenretter zu werden bei der Bergwacht Bayern muss man erstmal seine Bergwachtprüfung und aktive Einsatzkraft der Bergwacht Bayern sein und dann kann man sich weiter fortbilden als Höhlenretter. Wobei wir darauf achten, dass nicht nur einer den Kurs macht oder die Ausbildung macht und dann Höhlenretter ist, sondern wir schauen auch, dass der gewisse Erfahrung schon mitbringt.
In der Höhle.
Genau, als Höhlenforscher oder Höhlengeher, der, wo sich dann als Höhlenretter fortbildet.
Ja, die Aufgabe in einer Höhle, ich weiß nicht, wie viel von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das kennen, die ist ja sehr, sehr intensiv. Wir haben uns schon einmal befasst mit Höhlenrettungen selbst. Und wenn man sich ein solches Höhlensystem anschaut, dann sieht ja man ja, das ist nicht so eine klassische Höhle oder oftmals nicht, wo man einfach reingeht und dann nach 100, 200 Metern Dunkelheit eben dann am Ende ist, sondern die Höhlen, die auch begangen werden, die Sie wahrscheinlich auch als Höhlenforscher begehen, natürlich auch als Höhlenretter, die sind zum Teil 1000 oder tausende Meter lang, manchmal mit einem Abstieg von 1000 Metern, dann geht es nochmal in die Waagerechte, auch mehrere 1000 Meter. Und dann gibt es ja ein weit verzweigtes System auch noch von Nebenhöhlen, Unterhöhlen und all dergleichen. Das braucht doch auch einen besonderen Mut oder Abenteuergeist oder Forscherdrang, um sich überhaupt in diese Höhlen zu begeben. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin tatsächlich schon mit 13 Jahren die ersten Male in der Höhle unterwegs gewesen durch einen Bekannten, den sein Vater, der wo schon Höhlenforscher war und uns einfach mal mitgenommen hat. Und dadurch ist die Neugier bei mir aufgekommen und haben wir uns einfach immer wieder weiter, ja, größere Systeme gewagt mit den Jahren und durch diese Höhlenforscherei bin ich auch tatsächlich dann erst mit 16 Jahren zur Bergwacht dazugekommen. Eben durch diesen Bekannten, der schon bei der Bergwacht war. Und man kann ja bei der Bergwacht jetzt mit 16 Jahren anfangen, die Ausbildung zu machen. Habe ich dann meine Bergwacht-Ausbildung gemacht und dann bin dann eigentlich seitdem auch in der Höhlenrettung dabei. Und das Ganze entwickelt sich ja von kleinen Höhlen, also so von ganz kleinen Systemen bis größere, die wo, wie Sie bereits gesagt haben, also tausende Meter tief oder ein Kilometer große Systeme. Ja. Und da wächst man halt einfach mit hinein und so bedingt auch durch den Höhlenverein, wo ich tätig bin, da wo ganz viele Fotografen dabei sind, die wo Höhlen, also professionell seine Höhlenfotografie betreiben, immer wieder mitgenommen worden bin, sei es jetzt in Frankreich, auf Mallorca, und da denen geholfen habe, irgendwo das Material mit reinzutragen zum Fotografieren, halt eben die Gelegenheit, also ganz große Systeme mitzugehen und mitzuforschen oder zu begehen.
Ist es eigentlich so, dass man als Höhlenforscher, Höhlenspezialist dann sich immer wieder trifft? Also, dass man einzelne Leute wieder trifft in dem einen oder anderen Land, weil Höhlen halt so eine Faszination sind. Aber ich denke mal, es ist eine relativ begrenzte Zahl von Menschen, die überhaupt in der Lage ist, sich in solche Höhlen zu begeben. Hoffentlich, also alle gut geschult und wissen, was sie tun. Wenn sie einmal so sehen, sind das vor allen Dingen also Menschen, die so gut ausgebildet sind wie Sie, sind da ein paar Abenteurer drunter, gehen auch mal Leute einfach so in eine Höhle, weil sie denken, ach, da gehen wir mal rein. So wie viele Leute ja auf den Berg gehen, weil sie das mal bei Instagram gesehen haben, das ist ja ein toller Klettersteig und sich dann wundern, wenn sie dann da hängen auf einmal und der doch anspruchsvoller ist als gedacht. Welche Menschen erleben Sie bei Ihren Höhlen? Expedition.
Komplett unterschiedlich. Das ist tatsächlich so, dass man halt den komplett Anfänger, ich sage mal, direkt, dass man jemand in der Höhle trifft, ist eher unwahrscheinlich. Aber man hört oder man merkt auch, dass ein paar unterwegs sind, die bloß reine die Neugierde packt und einfach mal in den Höhleneingang oder ein paar Meter reinschauen und sich dann sowieso nicht mehr weiter reintrauen. Aber die wo tatsächlich irgendwo Höhlenforschung betreiben, die sind ja genauso gut ausgebildet bin ich oder sogar in der Forschung selber, die wo aktive Forschung betreiben und neue Systeme entdecken und erforschen, die haben ja eine Wahnsinnsausbildung. Aber das Spektrum ist ziemlich groß, obwohl diese Höhlengeherei oder Höhlenforscher-Szene ziemlich, sage ich mal, verhältnismäßig ziemlich klein ist.
Was macht diese Ausbildung aus? Sie haben es erwähnt. Ich meine, da die meisten sind schon am Berg erfahren, die da reingehen, dann gehen sie in die Höhle rein. Aber wie läuft so eine Ausbildung ab, körperlich, technisch? Ich denke, da braucht man auch eine gewisse mentale Stärke, die man ja sicherlich auch am Berg auch schon mitbringt. Aber man muss entscheiden können, muss auch entscheiden können, wann gehe ich noch weiter, wann gehe ich zurück. All das sind ja Dinge, die eine sehr starke auch persönliche Willenskraft in solchen Momenten erfordern. Wie bilden Sie aus? Worauf legen Sie Wert? Was steht an erster Stelle und was kommt noch dazu?
Also tatsächlich an erster Stelle haben wir uns in unserem Ausbilderteam, wo wir für die Höhlenrettung in der Bergwacht Bayern haben, festgelegt, dass mir eigentlich jemand, der wo neu dazukommen will zur Höhlenrettung, erstmal so ein Jahr in der Höhlenrettungswache, die wofür die zuständig ist, ein Jahr so mitläuft, die Ausbildungen mitmacht, die Übungen mitmacht und dass die einzelnen Höhlenrettungswachenverantwortlichen schauen, ja, ist der überhaupt geeignet, diese Ausbildung und Prüfung zu machen, die wo die Bergwacht Bayern eben anbietet und auch macht. Und in diesem Jahr wird halt einfach geschaut, ja, kann er das ertragen, wenn man in der Höhle ein paar Nächte übernachtet? Kann er eben auch auf eine bestimmte Tiefe am Seil absteigen in der Höhle, ohne dass er Probleme oder Ängste entwickelt und dazu geeignet ist?
Welche Ängste kommen dann hoch, wenn die Menschen Ängste entwickeln? Ist das, weil sie nichts mehr sehen? Ist das, weil sie nicht wissen, wie tief geht es da runter? Ich meine, das werden sie auf Karten sehen und sicherlich sich vergegenwärtigt haben. Aber was ist so eine Angst, die dann dazu kommt?
Es könnte halt eben auch sein, dass manche bei bestimmten Situationen Platzängste entwickeln oder Panik kriegen, dass die vielleicht meinen, ja, es braucht so lange wieder, dass wir draußen sind und Tageslicht. Also das ist schon eine Umstellung vom Körper und vom Kopf, sage ich mal, dass man sich jetzt einfach bewusst wird, ja, jetzt ist man halt einfach mal eins oder zwei Tage einfach im Dunkeln und man verliert auch, wenn man jetzt keine Armbanduhr dabei hat, einfach auch das Zeitgefühl. Da schauen halt eben die Höhlenrettungsverantwortlichen drauf bei die Ausbildungstouren, die wo die, sage ich mal, die Höhlenrettungsanwärter machen und stellen fest, ob das eben dazu geeignet ist oder nicht. Auch wenn man schon am Anfang merkt, okay, da tut sich schwer mit Platzangst oder mit irgendwelche andere Sorgen, dann wird demjenigen halt nahegelegt, dass er vielleicht doch nicht das Richtige ist. Aber wie ich bereits gesagt habe, also wir legen eher Wert darauf, dass man schon Erfahrene, die wo schon Höhlenforscher sind oder Höhlengeher sind, die wo eben schon eine gewisse Erfahrung haben, einfach nur mal weiter ausbildet in diese rettungstechnische Thematik, dass die halt einfach dann schon als Höhlenforscher oder Höhlengeher zu Höhlenretter bei uns ausgebildet werden.
Wie war das bei Ihnen persönlich, als Sie begonnen haben? Sie haben gesagt, mit 13 waren Sie das erste Mal in der Höhle, sind da so langsam rangeführt worden. Wahrscheinlich auch natürlich, ich komme aus Bayern, wo Höhlen gegenwärtiger sind, häufiger anzutreffen sind als in anderen Teilen oder in vielen anderen Teilen auch Deutschlands, nehme ich mal an. Insofern gibt es da sicherlich einen gewissen regionalen Bezug, aber trotzdem muss man ja auch mental sich darauf einlassen. Hatten Sie auch mal so einen Moment, wo Sie dachten, das wird aber eng hier oder ich weiß nicht, sind wir schon so lange hier unten und es waren dann auf einmal doch weniger lang, als Sie gedacht haben. Also hatten Sie selbst mal so ein Beklemmungsgefühl und wenn ja, wie sind Sie damit umgegangen?
Tatsächlich irgendwie so Platzängste oder Ängste, dass ich dann nicht wieder rauskomme, nicht. Ja, das werden meine Höhlenforscher oder Höhlengeherkollegen bestätigen, dass ich eigentlich zu jeder Zeit irgendwie in einer Höhle, wenn es sein muss, auch schlafen kann. Das, weil ich kann einfach bedingt auch durch meinen nebenamtlichen Beruf, kann ich einfach schlafen, wenn es sein muss, ja, oder wenn die Zeit hergibt. Natürlich macht es halt einem, sage ich mal, das bei mir sehr so, dass ich sage, ja, wenn es mehrere Tage sind, dann ja, geht mir halt einfach irgendwann schon mal die Sonne ab und da freue ich mich wieder irgendwo draußen zu sein und einfach mal einen Sonnenstrahl abzubekommen. Aber so tatsächlich irgendwelche Ängste, dass ich jetzt irgendwie Platzangst oder Ängste, dass ich da nie wieder rauskomme, habe ich tatsächlich bis jetzt noch nie gehabt. Dadurch, dass ich halt mit 13 und jung und neugierig ist und das Ganze einfach mitmacht und ja, man denkt halt mit 13, man kann halt alles, hat man eher so weniger Bedenken und ich bin halt langsam reingeführt worden mit erfahrenen Leuten und deswegen fühle ich mich da in der Umgebung auch ganz sicher.
Wie hat sich die Ausbildung, jetzt sind Sie ja auch verantwortlich für die Ausbildung, wie hat sich die Ausbildung in den letzten Jahren verändert? Technik, Erfahrung?
Also tatsächlich seit dem Einsatz 2014 am Riesending.
Das war der berühmte,
im Riesending Schachthülle, haben wir so ziemlich viel gelernt, eben dadurch, dass wir mit anderen Organisationen europaweit gearbeitet haben. Damals war ich noch nicht für die Derbach Bayern zuständig, aber für die Region Hochland. Und somit haben wir uns einfach zusammengesetzt und überlegt, bei so große Einsätze kann man sich auch viel abschauen, selber weiterentwickeln und Abgleich mit anderen Organisationen aus Europa und haben eben viele Sachen umgestellt auf leichtere Sachen, andere Bohrhaken zum Beispiel, weil wir gesagt haben, ja, die, wo wir haben, wenn man jetzt ganz extrem viele Bohrhaken braucht, da muss man einfach auf Gewicht schauen, weil alles, was man in die Höhle braucht, das muss man ja mit der eigenen Kraft ja reintragen und wieder raustragen.
Vielleicht sollten wir das nochmal erzählen, Herr Berki, weil die Verschütteten, die waren ja nicht nur 1000 Meter unterhalb des Einstiegs, sondern da ging es erstmal so runter, 1000 Meter, und dann waren die aber nochmal in der Waagerechten auch nochmal, ich glaube sogar mehrere tausend Meter weit, und dann auch noch in einem dieser verzweigten Höhlenarme da gefangen, weil einer derjenigen sich da Verletzungen zugezogen hatte. Also musste man sich zudem vorarbeiten über diese ganze Strecke mit dem Equipment, das Sie beschrieben haben. Und da haben Sie gesagt, okay, also wir brauchen leichtere Bohrwerkzeuge, leichteres Werkzeug. Was waren noch Elemente, die Sie übernommen haben von anderen in der Zusammenarbeit?
Also auch unsere reine Technik, also unsere Rettungstechnik, wie bringt man jetzt einen Patienten hoch? Mit welcher Methode, Flaschenzüge oder ist das jetzt so eine Gegenzugmethode, Seilbahnbau zum Beispiel, haben wir einfach unsere Systeme, wo wir schon bis dato gehabt haben, einfach nochmal angeschaut, ist das so, wie die anderen das genauso machen und funktioniert das genauso oder gibt es irgendwie andere Systeme, die wo leichter zum Aufbauen sind, genauso sicher sind und haben uns da eben abgeglichen und haben halt von standardisierte Sets zum Beispiel, wo wir bis jetzt zu dem Zeitpunkt gehabt haben, ja, das war ein Rucksack, wo nur rein für die Seilbahnstation gedacht war und die andere war nur für die Gegenzugmethode, haben uns eben abgeglichen und gesagt, ja, was brauchen wir denn eigentlich? Brauchen wir immer für die einzelne spezielle Situation einen besonderen Rucksack mit dem Material oder können wir das alles zusammenschmeißen, leichter machen und sagen, ja, wenn ich pro Rettungsstation 3 bis 4 Leute zusammen habe, weil die müssen ja diese Station abarbeiten, weil die Leute braucht man ja, können sich die 4 Leute nicht das Material teilen und haben bloß ein 7-Liter-Säckchen, wo jeder das gleiche Material hat. Wenn die 4 Säckchen zusammenkommen, kann ich alles abarbeiten. Anstatt nur einen großen Rucksack. Dieses Rettungseinbausäckchen hat halt einfach jeder dabei, der wo in die Höhle reingeht. Ja, ob das jetzt ein Mediziner ist, der wo das Höhlentelefon aufbaut oder Kommunikation aufbaut. Das ist dann im Prinzip egal, sondern jeder hat diese Säckchen dabei und muss sich wieder 4 Leute zusammentrommeln und keine Aufgabe mehr unten haben, weil die nur Material mit runtergenommen haben, sei es zur Versorgung, zum Übernachten oder die können wieder eine Station übernehmen. Also so sogenannte Raupensystem ist das. Ja. Und dann hat jeder alles am Mann oder an der Frau. Ja, und somit kann man das einfach leichter machen und man muss nicht immer das Spezielle vor Ort brauchen, weil das dauert natürlich auch wieder Zeit, bis das wieder da vor Ort ist.
Apropos Frau, Sie haben es erwähnt, wie ist überhaupt der Anteil von Frauen im Höhlenrettungswesen?
Also bei uns in der Bergwacht Bayern tatsächlich haben wir ein paar Höhlenretterinnen. Ich glaube insgesamt sind es 6 Frauen. Wobei von den 6 Frauen sind sogar 2 Ärzte, ja, Ärztinnen, eine ist Kinderchirurgin und die andere ist Anästhesistin. Also da sind wir schon froh, dass wir auch Frauen dabei haben, die wo auch medizinisch noch höher ausgebildet sind, als wie jetzt der normale Sanitäter, der wo Höhlenretter ist. Ja.
Und wie sind die dazu gekommen?
Tatsächlich aus reine Neugierde. Auch schon in der Kindheit, die eine Kollegin ist aus Franken und Frankenland ist ja auch bekannt für die Höhlen und die ist schon, ja, als kleines Mädchen, sage ich mal, schon mal in die Höhlen reingegangen und hat dann das, ja, längere Zeit nicht mehr gemacht. Aber nachdem sie zu uns gezogen ist, nach Oberbayern, nach Rosenheim, ist sie mit uns immer zu Ausbildungen mitgegangen oder bei Touren, die wo wir so angeboten haben, und hat dann eben gesagt, ja, sie will da mitmachen und hat die Ausbildung gemacht zur Höhlenretterin.
Wenn ich jetzt, während Sie so reden, dann kriegt man ja richtig Lust auf das Höhlenbegehen. Wenn ich jetzt oder mein Sohn jetzt Spaß bekommen würde an dem Höhlenbegehen, worauf sollten wir achten? Was sollten wir tun? Was sollten wir auf jeden Fall nicht tun? Wie beginnt man sowas und wie tastet man sich da weiter vor, so dass dann auch keiner zu Schaden kommt?
Also tatsächlich gibt es Höhlenvereine deutschlandweit. Den kann man nachgoogeln, wo sich der nächste befindet. Da kann man eben anfragen, ob man da so eine Schnuppertour mitmachen will. Da haben wir einfach auch die Spezialisten, die so Höhlentouren anbieten. Von den Höhlenvereinen, da geht man mit, dann kriegt man auch vielleicht die Ausrüstung ausgeliehen, die wo man dazu braucht. Alleine, ohne Erfahrung, würde ich tatsächlich abraten, in eine Höhle reinzugehen. Eben dadurch, dass die Systeme auch ziemlich verzwickt sind und man eventuell halt nicht mehr herauskommt, ja. Oder den Ausgang nicht mehr findet, falls der nicht markiert ist. Sollte man doch in die Gelegenheit oder in die Neugierde kommen, dass man einfach mal so reinschaut oder man hat es geplant, dass man in eine Höhle reingeht, ist ganz wichtig, dass man eine Person, die wo draußen ist, zu Hause ist, einfach darüber informiert und sagt, pass auf, ich bin in der Höhle, die ist da und da, am besten auch noch mit Koordinaten vom Höhleneingang und sagt, wir steigen um 10 Uhr ein und sind und wollen halt zum Beispiel um 16 Uhr wieder draußen sein. Dann weiß die Person schon mal draußen, wenn sie sich bis 16 Uhr nicht melden, dann rufe ich mal bei der Person am Handy an. Und man macht eine sogenannte Alarmzeit aus. Das machen wir bei uns auch bei jeder Tour, die wo wir planen. Wir informieren einfach an Bekannten und sagen, du pass auf, wir sind, wie gesagt, in der Höhle. Und wenn wir einsteigen, schreiben wir einfach eine Nachricht oder WhatsApp-Nachricht schnell und sagen, ja, wir steigen jetzt ein und wollen halt, ja, um 18 Uhr draußen sein. Alarmzeit ist 20 Uhr. Dann weißt du schon, okay, von 18 bis 20 Uhr ist halt nur so 2 Stunden Puffer, die wo wir persönlich haben. Wenn wir es pünktlich rausschaffen, dann ruft man an und sagt, ja, wir sind draußen. Dann weiß er Bescheid, okay, alles ist gut gegangen. Und wenn sich keiner bis 20 Uhr meldet, weiß er, okay, da ist jetzt irgendwas passiert. Die brauchen Hilfe und dann wird erst die Rettungskette alarmiert.
Sie sind ja, Herr Becki, auch Einsatzleiter, Fachberater und haben insofern auch eine große Verantwortung. Wann entscheiden und wie entscheiden Sie, okay, Rettung geht voran oder was wir ja von Bergeinsätzen häufig kennen, das Risiko ist zu groß oder im Moment zu groß, wir brauchen anderes Equipment, brauchen Verstärkung, anderes Wetter. Was sind da so die ausschlaggebenden Momente für Sie, solche Einsätze zu entscheiden, dass Sie eben vorangehen oder dass man sagt, wir brauchen noch weitere Verstärkung oder Equipment oder sogar wie in diesem einen besonderen Fall Unterstützung aus dem Ausland?
Tatsächlich ist es so, dass in der Bergwacht Bayern eigentlich der, wo der Unfallort ist, der zuständige Einsatzleiter der Bergwacht den Hut auf hat. Wir haben in jeder Region haben wir Minimum 2 Fachberater Höhlenrettung, die wo den unterstützten Fachberaten, was rein Höhle betrifft und nicht das außenrum Berg, also Bergrettung. Die 2 entscheiden eigentlich, wie das Ganze ablaufen soll. Ja. Der Fachberater Höhlenrettung wird zum Einsatzleiter sagen, ja, du pass auf, das ist jetzt eine kleine Höhle. Wir brauchen jetzt bloß eine Einheit mit 8 Leute, die wo das Ganze abarbeiten. Und es wird erfahrungsgemäß oder rein von der Strecke her dauert es jetzt 4 Stunden. Bei ganz großen Einsätzen, die wo jetzt zum Beispiel mehr als einen Tag dauern würden, ist es so, dass die Koordinierungsgruppe oder sagen wir mal die überordentlichen Einsatzleiter der Bergwacht Bayern dann schon ins Spiel kommen. Sagen wir mal die Ehrenamtlichen dann von von oben runter und sagen, ja, jetzt ist ein Höhleneinsatz, jetzt bin ich da und jetzt schaffe ich an, sondern mit außen ist natürlich auch vor, bei die Einsatzkräfte vor Ort. Ich halte mich eigentlich im Hintergrund bedeckt, sage ich mal, aber unterstützend und fachberatend für die Leute. Also falls die jetzt sagen, du, Thomas, wenn sie bei mir anrufen und sagen, die Sache wird doch größer, kann ich denen sagen, gut, okay, ich unterstütze dich, ich schaue, welche Einheiten am nächsten zu deinem Einsatzort da sind, die lasse ich alarmieren, ich koordiniere die für dich, alles geordnet, dann hast du den Kopf trotzdem noch frei für deinen laufenden Einsatz. Und dann mache ich mich natürlich auch auf den Weg als Fachberater der Bergwacht Bayern mit der Thematik Höhlenrettung und unterstütze die Leute vor Ort.
Wie viel von dem, was Sie tun, ist ehrenamtlich und wie viel ist tatsächlich ein Job?
Tatsächlich alles zu 100% ehrenamtlich.
Wahnsinn. Es wird ja viel geredet heutzutage über das Ehrenamt und dass es wichtig ist, aber ich glaube, Menschen wie Sie und wenn man das hört, was Sie da leisten, wie unglaublich hoch auch Ihre Erfahrung ist, Ihre Ausbildung ist, wie wichtig auch Ihre, wenn man es mal technisch sagen will, Funktion ist, weil ohne Sie werden die Menschen da und ohne Ihre natürlich Mannschaften, wären die Menschen da in der Höhle und auch am Berg verloren. Was hat Sie bewegt, zu sagen, okay, ich stelle meinen Dienst in den Dienst der Allgemeinheit und bin bereit, mich dafür einzusetzen, wissend, dass das ehrenamtlich ist?
Tatsächlich ist es so, weil ich bin auch in den Bergen unterwegs und bin in den Höhlen unterwegs. Ich bin auch beim Canyoning unterwegs oder beim Skifahren. Beim Schießen gehen. Und wenn mir was passieren würde, wäre ich auch froh, dass jemand kommt und mir hilft. Und dadurch, dass die Höhlenforscherei oder Höhlengeherei schon ziemlich speziell ist und es eben nicht so viele gibt, die wo das betreiben, bewegt mir das schon so, dass ich sage, ja, ich mache das, weil ich eben halt auch Höhlenforscher Kollege helfen will. Ja, und das macht man einfach gerne. Und ich kenne viele aus dieser Szene, die wo das Gleiche machen, ob das jetzt Leute sind aus Baden-Württemberg, die wo in der Höhlenrettung unterwegs sind, oder wir haben Bekannte in Italien, die wo das Gleiche sagen, wir machen das, weil wir einfach unsere Freunde und Kameraden einfach helfen wollen, wenn denen was zustößt. Ja, und das machen wir nicht wegen Geld, sondern das machen wir einfach, weil uns die Ausbildung, der Zusammenhalt, die Kameradschaft einfach Spaß macht.
Was ist das Besondere an der Ausbildung? Ich meine, Sie haben gesagt, die meisten kennen sich in Höhlen aus, waren schon da unterwegs, sind auch am Berg erfahren, Bergführer, Bergwacht. Aber bei Höhle ist es noch, was ist das Besondere in der Ausbildung, wenn man sich dann auf den Höhlenretter spezialisiert?
Tatsächlich ist es bei der Höhlenrettung so, dass man ziemlich viel Seiltechnik, Seileinbauten lernt. Und das ist ein bisschen anders als wie bei der normalen Bergrettung, wo auch ziemlich viel Seiltechnik dabei ist. Man lernt da viel mehr an und anders als wie in der Bergrettung zum Arbeiten.
Nämlich so zum Beispiel, vielleicht wenn Sie ein Beispiel sagen,
ob das jetzt zum Beispiel Seilbahnbau ist, dass man den Patienten über große Schluchten in der Höhle einfach rüberbringt, so schonend wie möglich, oder eine Gegenzugmethode, das ist ein Seil, das wo an einer Rolle umgelenkt wird, an dem einen Seilende wird der Patient hochgezogen und das Gegengewicht ist ein Retter, der wo den Patienten, der Retter fährt nach unten an dem Seil und der Patient geht hoch. Man muss halt einfach auch die Situation am Fels so schauen oder in der Höhle drin. Wie ist das? Wo kann ich meine Ankerpunkte festmachen? Wo kann ich die bohren? Wie ist das Gestein? Natürlich ist eine Höhle nicht immer hundertprozentig fest in der Decke, sage ich mal, an die Wände, sondern es kann auch mal brüchig sein. Einfach mal Beurteilung. Wo kann ich jetzt was festmachen, ohne dass irgendwas passiert? Also man muss ja ein bisschen schon mit Geologie und das ganze Gesteinaufbau und die Schichten, wie entsteht einfach so eine Höhle, einfach eine Ahnung haben, dass man sagt, dass man es beurteilen kann. da kann ich jetzt was fixieren.
Was forschen Sie da genau in der Höhle?
Also tatsächlich in der reinen Forschung bin ich eher selten unterwegs, bin eher in der Höhlengeherei zuständig oder ja, unterwegs, sag ich mal. Aber wenn es Forschung ist, wir haben schon so ein paar bei uns in der Gegend ein paar kleine Projekte, wo man sagt, ja, da wissen wir, dass es eine Höhle ist. Wir sind auch schon im Eingang, wir haben auch schon Schächte erforscht. Aber tatsächlich, es geht ja noch weiter. Da könnte man ja noch weiter graben, weil es irgendwo vielleicht ein Teil zusammengebrochen, sage ich jetzt mal nicht, aber eben durchs Wasser, das wo da durchläuft, Gestein sie angehäuft haben, aber der Schacht geht ja noch weiter. Also den könnte man ja aufmachen, weiterschauen, wie tief geht die Höhle noch, wo führt die hin? Gibt es einen zweiten Eingang oder einen Ausgang? Das erforscht man halt einfach erstmal im Groben und dann wird die ganze Höhle eigentlich auch vermessen und da werden auch Pläne gezeichnet darüber.
Was sind die besonderen Gefahren beim Höhlengehen?
Besondere Gefahren in dem Sinne, sag ich mal, wenn man nicht aufpasst, stolpert, man kann sich halt irgendwie beim Stolpern irgendwo schon mal verletzen.
Die gehen alle mit Helm rein wahrscheinlich, ne?
Ja, selbstverständlich. Also wir haben Helme mit Lampen. Ja, also spezielle Höhlenlampen. Da wo der Akku auch mehr wie 12 Stunden hält. Jeder hat seinen zweiten Ersatzakku und auch eine Ersatzstirnlampe dabei, falls die eine aussetzt oder kaputt geht, dass man immer noch ein Licht hat. Man könnte zum Beispiel, wie es damals 2014 war, auch von einem Stein am Kopf getroffen gegeben. Das sind so die Gefahren, die wo eigentlich bei der Höhlengeherei oder bei der Höhlenforscherei einfach auftreten können. Es ist halt einfach auch alles ein bisschen, sage ich mal, schon mal kalkulierbar, weil man beobachtet ja sein Gebiet, in dem man unterwegs ist. Man geht ja auch nicht blind rein, sondern schaut, okay, da ist irgendwo verstürzt, das umgehen wir lieber, weil halt da irgendwas runterkommen kann.
Wie ist das mit dem CO2-Gehalt? Kann man das, messen Sie das oder ist das immer okay da unter Tage?
Also tatsächlich bei uns im alpinen Bereich, wo ich unterwegs bin, eher selten. Also ganz, ganz selten, dass irgendwo so CO2 gibt, eben dadurch, dass wir stetig einen Luftzug haben. Dadurch, dass die Höhlen ja eher senkrecht sind und es irgendwo weitere Eingänge gibt, die wo man nicht so merkt, weil da Wasser durchfließt auch, muss ja irgendwo das Wasser raus in die Freiheit und deswegen haben wir immer stetigen Luftaustausch. Wir haben aber auch bei Touren, da wo wir uns nicht ganz sicher sind, ob da tatsächlich was gibt, haben wir auch CO2-Messer dabei, die wo uns dann warnen, falls halt irgendwas sein sollte.
Jetzt haben Sie gesprochen, Herr Becki, über den Austausch mit internationalen Kollegen. Es ist interessant, weil dafür steht auch die Björn-Steiger-Stiftung, weil die sagt, im Rettungswesen gibt es auch viele Dinge, die wir von unseren europäischen Nachbarn, speziell aus Österreich, lernen können, übernehmen können, Leitstellentechnik bei denen beispielsweise und vieles andere mehr. Wie unterschiedlich arbeiten Höhlenretter im Ausland, in Europa, was sie wahrgenommen haben und bei uns? Sie haben uns gesagt, die Ausrüstung war zum Teil unterschiedlich, das haben sie positiv übernommen. Gibt es noch andere Dinge, vielleicht von der Methodik oder aufgrund der Höhlenstruktur, die möglicherweise anders ist in anderen Ländern, die sich unterscheidet von dem Rettungsansatz, den wir in Deutschland haben?
Tatsächlich ist es so, fast alle, sage ich mal, zu 96% genauso arbeiten wie wir. Die verwenden vielleicht andere Karabiner, Schwerlastanker zum Bohren, andere Bahnschlingen, dünnere Seile vielleicht oder dickere. Aber am Schluss arbeiten, wie gesagt, eigentlich 96% alle Höhlenrettungen europaweit mit derselben Technik, weil es eben eigentlich auch keine andere Methoden gibt. Vielleicht, ja, die einen leisten sich vielleicht irgendwie elektronische batteriebetriebene Seilwände zum Patienten hochziehen oder so Kleinigkeiten. Aber organisationstechnisch ist bei uns in Europa, ob das jetzt die Kollegen aus Polen, Schweiz, Italien zum Beispiel oder Kroatien, die sind auch alle ehrenamtlich und betreiben das auch in ihrer Freizeit.
Haben Sie selbst so Lieblingshöhlen, vielleicht in Bayern, aber auch im Ausland?
Ja, tatsächlich. Ja, also allgemein bei uns in den Höhlen, bei uns in Bayern, also im Alpenraum, muss ich sagen, gerne unterwegs. Ich bin eher einer, auch durch meinen besten Freund, eigentlich sehr gerne in tieferen Höhlen unterwegs, wo man einfach viel mit Seiltechnik abseilen muss oder irgendwie so. Einfach so sportive Höhlen gern macht. Wir sind aber auch ganz gern wir waren vor ein paar Jahren, waren wir auf Mallorca beim Höhlengehen unterwegs mit da bekannte Fotografen unterwegs und es ist eine komplett andere Welt. Eben durchs Wasser, durchs Meerwasser, beim Meer, in der Bucht reinschwimmen mit dem Material und ein paar hundert Meter durch die Küste schwimmen, dass man zum Höhleneingang hinkommt am Meer. Wir sind aber auch gerne in Frankreich unterwegs, in der Ardèche-Gegend, weil es einfach von der Höhlenform, Größe und, sag ich mal, von den Sünder oder Stalaktiten anders ist als wie bei uns. Ja, es sind einfach so richtig schöne Höhlen, die wo man anschauen kann, weil man einfach viel mehr Strukturen, Gesteinsbildungen eben hat, die wo man einfach bei uns gar nicht sieht.
Da gibt's ja auch eine große, relativ große Höhlenszene in Frankreich, ne? Also die sind schon sehr, ich war häufiger in Frankreich früher, da habe ich immer sehr bewundert, weil die da, also die sah man relativ häufig dort einsteigen und sich abseilen und also mein Eindruck war, das war relativ verbreitet da in den Gegenden.
Das ist halt bei denen ja auch lokal, zum Beispiel in der Ardèche ist einfach, da gibt's halt auch Haufen Höhlen und deswegen ist es ja bei denen halt ein Sport. Ja, wie kann man es erklären? Ja, wenn man bei uns eine Nürburgring anschaut, Rennstrecke, da sind halt die meisten, die wo da wohnen, ja, irgendwie Rennsport affin. Und deswegen machen sie halt einfach viel und bei denen ist halt einfach das Höhlengehen. Das ist genauso, wie man sagt, ja, man schaut in Italien ins Frialgebiet, da ist jeder zweite oder jeder dritte ist, ein Canyonist und geht halt einfach den Canyon. Ja, das ist einfach so, ja, gebietmäßig halt einfach, sind da halt die Leute einfach interessiert und machen das auch gerne.
Wenn Sie die Wahl haben, auf den Berg oder in den Berg hinein, in die Höhle, wofür entscheiden Sie sich, privat?
Kombiniert, am besten. Also, Berg gehen, irgendwo in eine Höhle einsteigen und durch die Höhle durchfahren und dann irgendwo unten dann aus der Höhle rauskommen, das hat schon was, so eine Tischdicks-Höhle. Aber ich mache tatsächlich beides gerne. Also ich bin gerne unterwegs. Wie gesagt, ich bin auch gerne beim Berggehen im Sommer oder im Winter einfach auch mit den Tourenski unterwegs. Oder Höhlen, also das sind meine vier Hobbys und dazu kommt noch im Sommer, wenn es richtig heiß ist, dann bin ich auch gerne beim Canyoning unterwegs, weil es einfach eine schöne Sportart ist.
Das ist für all die, die es nicht kennen, da hat man einen Wetsuit an, geht in die, glaube ich, über die Felsbrocken, die Steine und dergleichen, kann auch, wenn man es kennt, dann sich dann auch in die Gebirgswasser stürzen und dann über Gebirgsbäche auch dann gleiten, großartige Sportart, manchmal 2, 3, 4, 5 Meter hoch. Muss natürlich die Gegend kennen, damit man da auch die Geröllschichten gut einschätzen kann. Aber das machen Sie auch.
Das mache ich tatsächlich auch. Damit bin ich auch irgendwo mit reingerutscht. Das sind halt eben so, ja, die Sachen, die wo man gern macht.
Herr Becke, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, auch im Namen der Bernsteiger-Stiftung, für dieses wunderbare Gespräch. Danke Ihnen, dass Sie nach Ihrer harten Nacht, wo Sie eingesprungen sind, als Rettungssanitäter heute für einen Kollegen uns zur Verfügung stehen. Ich wünsche Ihnen viel Freude am Berg, im Berg, auf dem Berg. Und vor allen Dingen möchte ich Ihnen danken, auch im Namen von uns allen, für Ihren großartigen Einsatz auch, den Sie ehrenamtlich durchführen, machen, mit all Ihren Kolleginnen und Kollegen. Aber wie viel Zeit, wie viel intensive Arbeit da reingeht und wie viel Sie anderen Menschen damit geben und auch helfen. Und das ist großartig und vielen Dank dafür.
Ja, bitte.
Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast.